Ich möchte mit Ihnen die Indikationen zur Ablation von Vorhofflimmern kurz besprechen, nachdem ich der Erste bin, ein paar allgemeine Aspekte und dann diskutieren. Hat die Indikation Einfluss auf die Embolieprophylaxe oder wollen wir die Symptomatik von Vorhofflimmer-Patienten verbessern? Können wir die Prognose von Vorhofflimmer-Patienten verbessern? Und wie schaut's, wie wird es vielleicht in der Zukunft aussehen? Wir drei invasiven Elektrophysiologen werden weiterhin gut im Geschäft sein. Vorhofflimmern ist ein boomender Markt. Das heißt, hier sehen Sie die alterskorrigierte Zunahme der Vorhofflimmerprävalenz. Das heißt, die wird sich bis 2015 verdoppeln. Einerseits durch das Älterwerden der Bevölkerung, Vorhofflimmern ist eine Erkrankung der älteren Menschen, andererseits aber auch unabhängig davon, eventuell durch zivilisatorische Risikofaktoren. Ich glaube, das brauche ich nicht erwähnen. Kurz doch die Bedeutung, das Insultrisiko ist fünffach erhöht bei Vorhofflimmerpatienten, das Risiko, eine Herzinsuffizienz zu entwickeln. Es gibt auch Daten, dass Vorhofflimmern eine kognitive Beeinträchtigung bewirkt, über die Jahre unabhängig vom Auftreten von Schlaganfällen. Die Lebensqualität ist beeinträchtigt und dadurch auch psychische Störungen. Einfluss auf die Embolieprophylaxe deswegen, weil viele Patienten uns fragen, ist es denn notwendig, wenn die Ablation erfolgreich war, dass ich das Rattengift weiter einnehme? Und darauf müssen wir sozusagen unseren Patienten eine konkrete Aussage machen. Generell ist die Empfehlung so, Vorhofflimmern-Patienten müssen dann eine Antikoagulation erfahren, wenn sie Punkte im sogenannten Chatz-Wask-Score bekommen. Ganz kurz, C für Herzinsuffizienz, H für Hypertonie, A für Alter über 75, das gibt 2 Punkte, D für Diabetes 1 Punkt, S2 für stattgehabten Schlaganfall 2 Punkte, V für vaskuläre Erkrankungen, das ist neu, also Herzinfarkt oder PAVK, A für Alter über 65, auch das ist neu. Und das weibliche Geschlecht ist auch neu, gibt auch einen Punkt. Wenn der Kandidat jetzt nach diesem Score 2 Punkte bekommt, dann muss er eine orale Antikoagulation haben. Klarer Fall, Klasse 1a Indikation, das heißt, die Experten sind sich einig und die Daten sind ausreichend. Und zwar entweder ein NOAC, ein neues orales Antikoagulans, bin froh, dass ich darüber heute nicht sprechen muss, und kein Thromboas, auch das muss ganz klar sein, also Thromboas ist tabu. Bei einem Punkt sind die Experten nicht ganz so einig, sie glauben aber auch, dass man es eigentlich machen sollte. Und begründet ist das dadurch, dass das Schlaganfallrisiko mit jedem Chatz-Wask-Punkt ansteigt. Und bei 4 Punkten hat man schon ein Schlaganfallrisiko von 10%. Und das kann eine 75-jährige Diabetikerin mit Hypertonie, die ganz fit ist, hat 4 Punkte. Paroxysmal ist gleich persistierend, das heißt, unabhängig davon, ob die Rhythmusstörung paroxysmal oder persistierend ist, muss der Patient antikoaguliert werden. So, warum muss man jetzt nach erfolgreicher Ablation eine Antikoagulation machen? Die Annahme ist ja, wenn kein Vorhofflimmern da ist, kann es keinen embolischen Insult geben. Das hat 2 Probleme. Einerseits, vielleicht ist das Vorhofflimmern ja nur ein Risikofaktor und kein Risikomarker. Darauf kann ich aus Zeitgründen nicht im Detail eingehen, aber es gibt Hinweise, dass Leute mit Vorhofflimmern einen Insult kriegen und zu der Zeit, wo sie den Insult haben, auch kein Vorhofflimmern haben. Das muss ich jetzt so stehen lassen. Das Hauptproblem oder der Hauptgrund ist aber das asymptomatische Vorhofflimmern. Das wissen wir schon seit 30 Jahren, dass Vorhofflimmern bis zu 80% der Vorhofflimmer-Episoden über das Gros der Patienten gesehen jetzt asymptomatisch sein kann. Und den Zusammenhang mit der Ablation hat uns vor 10 Jahren die Leipziger Gruppe um Gerd Hindricks eindrucksvoll vorgeführt. Hier wurden 414 Patienten mit paroxysmalen Vorhofflimmern einer Ablation zugeführt. Wie das geht, wird der Martin Martinek dann sagen. Die Patienten hatten vor und nach der Ablation ein 7-Tage-Holter. Also eine relativ präzise Rhythmusdokumentation, wie wir es in der klinischen Routine meistens gar nicht machen. Hier ein paar Zahlen. 38 Prozent Prozent der Patienten hatten nur symptomatisches Vorhofflimmern. Das heißt, die haben alle Episoden gespürt. 5% der Patienten hatten vor der Ablation nur asymptomatische Episoden. Das heißt, die haben nichts gespürt, haben aber was gehabt. Und 57% der Patienten hatten beides, sowohl symptomatische als auch asymptomatische Episoden. Das ist soweit jetzt noch gar nicht überraschend, aber überraschend ist, nach der Ablation sind die asymptomatischen auf 37% angestiegen. Das heißt, Leute, die glücklich sind, uns dankbar sind, aber weiterhin nachgewiesenes Vorhofflimmern haben. Und das ist der Grund. Kritiker sagen natürlich, lassen wir uns nicht gefallen, die Ablation ist ja nur palliativ, aber das hat Auswirkungen auf die Antikoagulation insofern, als die Guidelines 2012 uns klar sagen, die orale Antikoagulation muss nach Ablation fortgeführt werden, unabhängig davon, ob die Ablation jetzt ein prozeduraler Erfolg war oder nicht. Ein Wort vielleicht zum Herzohrverschluss. Ja, es gibt die Möglichkeit, das Herzohr zu verschließen als Alternative zu einer oralen Antikoagulation. Da gibt es die PROTECT-AF-Studie mit 700 Patienten. Die Patienten wurden randomisiert. 2/3 hatten einen Herzohrverschluss. 1/3 bekam das konventionelle Marcomar. Und die Endpunkte waren hart. Insult, Embolie oder der kardiovaskuläre Tod. Und nach 3,8 Jahren war tatsächlich der Herzohrverschluss dem Marcomar bei den Endpunkten Tod, Insult signifikant überlegen. Und auch die Komplikationen waren nicht mehr. Am Anfang waren sie mehr, aber dann wurden sie nicht mehr. Auch das betrifft auch alle Endpunkte. Beim ischämischen Schlaganfall war kein Unterschied, aber die kardiovaskuläre Mortalität war niedriger und auch die Gesamtmortalität war mit dem Herzohrverschluss niedriger. Wurde nicht gegen die NOACs getestet, aber über die will ich heute ohnehin nicht reden. Das heißt, es gibt die Diskussion, fragen auch manche Patienten, warum macht man nicht in einer Sitzung gleich das Herzohr zu? Dann hat man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, man hat kein Vorhofflimmern und wenn man es hat, erspart man sich das Rattengift oder die NOACs. Es gibt tatsächlich auch Bestrebungen in Deutschland, das zu machen. Meine Strategie ist derzeit, auch aus ökonomischen Gründen, nur bei Kontraindikationen gegen NOACs oder im Rahmen von Studien. Also nicht routinemäßig. Und jetzt habe ich sozusagen wieder den Faden mit den Indikationen gekriegt. Naja, man könnte ja, wenn man sicher ist, dass der Patient kein Vorhofflimmern ist, das absetzen. Man implantiert einen Loop-Recorder. Hier in der Mitte sehen Sie die neue Generation. Das kann man sozusagen wie mit einer Nadel chippen, kann man das in einer Minute erledigen und die Batterie hält 2 Jahre. Und dann kann man sagen, wenn jetzt ein Jahr kein Vorhofflimmern ist, dann setzt man das die orale Antikoagulation ab. Das ist vielleicht denkbar, ich möchte es noch nicht, weil die Frage ist ja auch, jetzt wird bald wieder der aufklebbare Eventrekorder kommen, der 2 Wochen vielleicht überträgt, vielleicht 4 Wochen überträgt. Wie lange Monitoring ist genug? Aus meiner Sicht derzeit gelten die Guidelines. Es werden nächstes Jahr neue Guidelines kommen, vielleicht gibt es eine Änderung, ich glaube eher nicht, aber derzeit kein Einfluss auf die Indikation. Besserung der Symptomatik. Aus technischen Gründen habe ich 2, 3 neue Dias verloren, darum sage ich es Ihnen so. Die Symptomatik ist natürlich der Hauptpunkt und Leute, vor allem die paroxysmales Vorhofflimmern haben, die das mehrmals täglich haben, sind hochsymptomatisch. Durch die Palpitationen, durch die Unberechenbarkeit dieser Rhythmusstörung, dann, wenn es länger besteht, durch die eingeschränkte Belastbarkeit. Das trifft ja gar nicht so selten sportliche, aktive Menschen, die in den vagalen Phasen, also in den Phasen, wo sie in Ruhe sind, das bekommen könnte. Und ich möchte Ihnen jetzt ein paar Folien zeigen zum Vergleich der Effizienz der Ablation im Vergleich zum zu den Rhythmusmedikamenten und auch den Vergleich, den Einfluss auf die Lebensqualität. Das sind italienische Daten, 200 Patienten, die Hälfte wurde ablatiert, die andere erhielt ein Antiarrhythmikum. In der Beobachtungszeit von 12 Monaten sind 88% der Patienten von der Rhythmusgruppe auf die Ablationsgruppe übergeschwenkt. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Das ist ein großes Problem bei den Studien, die wir machen. Ja, die Leute lassen sich nicht gern randomisieren, wenn sie Herzklopfen haben. Eindeutig verbesserte Lebensqualität im Vergleich also die Ablation viel besser als das Antiarrhythmikum und dass hier sozusagen die Symptomatik eigentlich nur in den ersten paar Monaten sinnvoll, weil dann ja zu wenige Patienten in der Rhythmusgruppe war, also eindeutig. Eine Meta-Analyse von insgesamt 63 Ablationsstudien und 34 Antiarrhythmika-Studien, alles natürlich nicht randomisiert, nicht multizentrisch, also, sondern einfach in einen Sack geworfen und geschüttelt. Nona, die Ablationspatienten waren etwas jünger und hatten aber eine unabhängig davon längere Vorhofflimmer, Anamnese von 6 Jahren. Der Erfolg der antiarrhythmischen Therapie war 52%, der war in der Ablationsgruppe besser. Vielleicht wird Herr Martin noch darauf eingehen, aber man kann sagen, mit einer Prozedur ohne Antiarrhythmikum, ehrliche Daten, 60%. Wenn man sagt, man braucht eine zweite Prozedur, kommt man auf 70%, also langsam nähern wir uns den italienischen Daten. Wenn man jetzt ein Antiarrhythmikum zulässt, kommt man auf über 70% und zwei Prozeduren plus Antiarrhythmikum, da kommt man dann sozusagen auf die 80% Erfolgsaussicht. Und das müssen wir unseren Patienten auch sagen. Jeder Vierte braucht, wenn er symptomfrei sein will, eine zweite Prozedur. Das ist eine Lebensqualitätsstudie an einer kleineren Patientenzahl. Die werde ich aus Zeitgründen etwas kürzer machen. Was Sie sehen, das sind die schwarzen Balken und schwarz hoch bedeutet Ablation glücklich im Prinzip. Das sind viele Parameter. Hier wären Parameter der physikalischen Gesundheit, also allgemeine Gesundheit, Fitness und so weiter. Und hier wäre die mentale Gesundheit, Sozialfunktionen. Überall ist es so, dass die schwarze Säule eine signifikant bessere Lebensqualität zeigt. Und das zieht sich durch alle Studien. Das ist vielleicht das Einzige, was beim Vorhofflimmern absolut unumstritten ist über alle Studien und alle Länder. Das heißt, in den Guidelines, das ist ein etwas nervöses Tier, in den Guidelines schaut das jetzt so aus. Wenn jemand gesund ist und paroxysmales Vorhofflimmern hat, dann kann sich im Prinzip der Patient entscheiden. Ja? Die neuen Guidelines haben Patient Choice oft drinnen, was er haben möchte. Entweder er versucht einmal ein Antiarrhythmikum und wenn das nicht funktioniert, geht er zur Ablation. Das wäre die Klasse 1 Indikation und der klassische Weg. Eigentlich auch eine Strategie, wie ich sie bevorzuge. Wenn das jetzt ein Mensch ist, der sagt, ich möchte überhaupt kein Antiarrhythmikum versuchen und er hat paroxysmales Vorhofflimmern, dann können Sie den Patienten direkt zur Ablation schicken, nach den neuen Guidelines, aufgrund der Datenlage. Beim persistierenden Vorhofflimmern, das ist das nicht von selber aufhört, wo er kardivertiert werden muss, da sollte man auf jeden Fall zuerst ein Antiarrhythmikum zur Prophylaxe geben und erst wenn das nicht zum Erfolg führt, kann der Patient entscheiden, möchte ich auch das Sedaconon versuchen oder möchte ich doch zuerst zur Katheterablation. Das heißt, viel individuelle Freiheit bei Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung. Bei struktureller Herzerkrankung muss man sich fragen, liegt eine Herzinsuffizienz vor? Wenn sie nicht vorliegt, dann kann man Dronedaron oder Sotalol geben, dann Amiodaron und dann den Patienten fragen, ob er eine Katheterablation möchte. Wenn er eine Herzinsuffizienz hat und diese Herzinsuffizienz ist Schulternvorhofflimmern, dann sollte der Patient wahrscheinlich vor dem Amiodaron einer Katheterablation unterzogen werden. Und da sind die Daten eigentlich sehr gut. Das ist noch einmal nur zusammengefasst. Das heißt, Patienten, die Rezidiv unter einem Antiarrhythmikum haben, sollten, wenn sie symptomatisch sind, eine Katheterablation haben. Klasse 1, die Experten sind sich einig, es gibt ausreichend Daten. Und hier haben wir, wenn der Patient symptomatisch ist und kein Medikament nehmen möchte, das, was ich gesagt habe, auch dann kann man zur Ablation schreiten. Eins möchte ich nur sagen, wenn Sie einen Patienten haben oder kennen oder sehen und der hat in einem 12-Ableitungs-EKG 3 Episoden von Vorhofflimmern, dann wird der mit einem Antiarrhythmikum nicht glücklich werden. Das können Sie jetzt schon sagen. Kommen wir zum letzten Punkt. Kann ich eine Vorhofflimmer-Ablation anbieten, um die Prognose zu verbessern? Nun, das ist jetzt länger als 10 Jahre aus, da war die Welt noch in Ordnung sozusagen. Da haben wir geglaubt, Sinusrhythmus ist von der Natur so vorgesehen und verbessert die Prognose. Die Affirm-Studie an 4000 Patienten hat uns ein bisschen, uns Elektriker, enttäuscht. Hier wurden 2000 Patienten randomisiert, Frequenzkontrolle oder Rhythmuskontrolle mit Medikamenten, keine Ablation wohlgemerkt. Und hier sieht man, dass im Endpunkt Mortalität kein Unterschied ist. Ja, sogar die Rhythmuskontrollgruppe ist sogar etwas schlechter dran. Das ist nicht signifikant, aber die Rhythmuskontrollgruppe ist etwas schlechter dran. Und da war sozusagen das Paradigma jetzt, den Sinusrhythmus erhalten, verbessert nicht die Prognose, wenn es mit Antiarrhythmika passiert. Probleme der Studie natürlich, das sind symptomatische Patienten. Wenn sie dann wirklich Sinusrhythmus hatten, das hatten ja auch nicht alle, war die Mortalität sehr wohl besser. Antiarrhythmika waren häufig ineffektiv, nicht gut vertragen und wie gesagt, die Verbesserung der Prognose war weg. Es gibt eine einzige Ablationsstudie, die uns Hoffnung schöpfen ließ, aber wahrscheinlich aus verschiedensten Gründen auch nicht sehr populär publiziert ist und auch sozusagen in Fachkreisen durchaus kritisch gesehen wird. Das waren 1000 Patienten, mehr als 1000 Patienten, die über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren randomisiert, nicht randomisiert werden, sondern konsekutiv. Einer kriegt Antiarrhythmika, einer wird ablatiert. Etwa die Gruppen gleich groß, also nichts randomisiert. Relativ langes Follow-up von 900 Tagen und da wurde angeschaut Lebensqualität, Morbidität, Mortalität. Erfolg der Ablation möchte ich gar nicht sagen, ist bei Calupapone immer über 80%. Aber da ging es ja jetzt um die Prognose und um die Lebensqualität. Wie gesagt, nicht unerwartet die Lebensqualität deutlich besser in der ablatierten Gruppe. Die rote Linie wäre die medikamentöse Gruppe, die blaue die Antiarrhythmika-Gruppe. Aber hier diese dünne obere Linie, die Sie hier sehen, das wäre die erwartete Absterbensrate sozusagen. Die erwartete Überlebensrate, formulieren wir es positiv. Ja? Und hier sehen Sie, dass die Ablationsgruppe sozusagen sich der Normalbevölkerung entsprechend verhält, während die medikamentös-antiarrhythmische Gruppe hier herausfällt und sozusagen in dieser einen Arbeit, wie gesagt, Vorsicht, in dieser einen Arbeit signifikant schlechter dran ist als die Normalbevölkerung. Ein Wort möchte ich noch zur Herzinsuffizienz sagen, denn da gibt es schon gute Daten, auch wenn es keine großen Studien gibt. Die erste Studie, 10 Jahre alt, nur 60 Patienten, aber doch kranke Leute, im Echo die Auswurffraktion unter 60%. Und hier zeigt es sich, dass nach Ablation die Auswurffraktion um 21% verbessert ist, die Belastbarkeit ist besser, die Lebensqualität ist besser. Und was etwas überraschend ist, in dieser Patientengruppe ist auch die Erfolgsaussicht nicht schlechter als bei gesunden Patienten. Also das ist immer noch ein Thema. Hier sehen Sie nur verschiedene Echoparameter, man kann es zusammenfassen, alles wird gut. Auswurffraktion wird besser, Herz wird kleiner, systolische Linksventrikelfunktion wird besser. Und rezent noch ein Vergleich zwischen bei Herzinsuffizienzpatienten Amiodaron und die Ablation mehr Patienten, 200 Patienten, auch wieder kranke Leute, gar nicht alt, 60 Jahre, Nyha-Stadium 2 bis 3, also schon krank, die wurden wieder randomisiert mittels Ablation oder Amiodaron und hinsichtlich sozusagen Erfolgs randomisiert, aber auch Mortalität, Auswurffraktion, Lebensqualität und so weiter. Und hier zeigte sich, dass natürlich die Erfolgsaussicht, den Sinusrhythmus zu erhalten, wieder eigentlich exzellent gut war, mit 75% im Vergleich zum Amiodaron, das praktisch nichts gebracht hat. Auch die Auswurffraktion war besser, die Lebensqualität war besser und auch ein Trend zu einer Verbesserung der Hospitalisierungsrate und der Mortalität. Ich bin am Ende meiner Ausführungen, meine liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorhofflimmerablation ja, es verbessert eindeutig die Symptomatik. Es ist eindeutig effizienter als ein Antiarrhythmikum, da sind die Daten eindeutig. Wir können es nicht einsetzen, um das Rattengift einzusparen, da fehlen uns die Daten noch, vielleicht wird da noch was kommen. derzeit auch noch nicht, um die Prognose der Patienten zu verbessern, mit der Ausnahme vielleicht Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz. Ein letztes Wort, ich bin eigentlich schon überzeugt, dass der Sinusrhythmus besser ist als Vorhofflimmern, wenn man ihn durch die Ablation erreicht. Aber diese Daten müssen uns erst die Cabana-Studie zeigen. Die vergleicht jetzt randomisiert, kontrolliert, multizentrisch Patientenablation versus antiarrhythmischer Therapie. Bis jetzt nehmen 119 Zentren weltweit teil. Bis jetzt wurden 2000 von 2200 Patienten eingeschlossen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe schon gesagt, die Rekrutierung ist deswegen so schwierig, weil sich die Leute nicht randomisieren lassen wollen. Harter Endpunkt, Tod, Insult, Blutung, Herzstillstand. Die Hypothese ist also, dass die Ablation deutlich besser ist als Antiarrhythmika und die Frequenzkontrolle. Aber bis wir das machen können, müssen wir uns noch wahrscheinlich bis Juni 2018 gedulden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus